haben.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Es ist ernst. Die ultimative Top 50.
Nehmen Sie es auch ernst.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Eine Ranking-Show des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor.
Ich bin ein Berliner.
Dafür vielen besser.
Wir schaffen das. Heute die besten Sätze der Politik.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei...
Sexual relations with that
woman. I want you to panic.
Normale Kartoffeln.
Und hier sind ihre Gastgeber.
Auf die Eins.
Geier und Niesmann.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da sind wir wieder, euer liebes, gutes, altes Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bitte nicht erschrecken, wir sind es wirklich. Steven Geier und Andreas Niesmann, nur eben nicht mit unserem politischen Wochendurchblick, sondern mit ein paar ganz besonderen Folgen, die wir uns extra für Sie, extra für die Sommerferienzeit ausgedacht haben. Eine Top 50.
Richtig gehört. Wir präsentieren Ihnen heute das Beste aus der Politik, genauer die besten politischen Sätze aller Zeiten. Oder auch die unvergesslichsten, skurrilsten, schrägsten, kurz die ultimativen Politikersätze. Wir haben sie gewählt und wir werden sie Ihnen in den nächsten Wochen an dieser Stelle als ultimativen Countdown präsentieren.
So, gewählt hat die Top 50 eine Jury aus echten Experten, nämlich das RND-Hauptstadtbüro. Also unzweifel jeder Einzelne völlig überqualifiziert für diesen Job. Und zudem eine gute Mischung Ost-West, Mann-Frau, Jung-Alt. Und die alle hatten die Wahl aus mehr als 100 Zitaten, Slogans, Parolen, Aussprüchen. Die haben wir zuerst Geier und Niesmann gesammelt und dann durfte jeder in der Runde noch eigene Vorschläge dazu ergänzen. Und dafür gab es auch noch Punkte, sodass dann mehr als 100 Sprüche zusammenkamen. Und aus denen mussten sie sich entscheiden und Punkte vergeben, was sind die 50 besten. Aber genug geredet, wir legen jetzt mal los und zwar in der ersten Folge die Top 50, also die Plätze 50 bis 41 und Sie kennen uns. Wir wären nicht mal halb so gut ohne unsere Gäste. Also haben wir auch für die Sommerserie fantastische Gäste eingeladen und den ersten davon begrüßen wir jetzt und hier bei uns im Studio. Sie kennen sie aus Tagesschau, Tagesthemen und aus dem SWR. Herzlich willkommen, Christine Becker.
Hello.
Christine ist als freie Journalistin zwischen Stuttgart und Berlin unterwegs und Sie kennen sie alle als Inlandskorrespondentin für die Tagesthemen und die Tagesschau, für die sie auch regelmäßig den Tagesschau Zukunftspodcasts mal angenommen hostet. So, und weil Christine selbst bei etlichen Gelegenheiten live vor Ort war und ist, bei denen historische Sätze fallen und Politiker wichtige Dinge sagen, fragen wir Sie doch einfach mal, Christine, bevor wir hier loslegen mit den Top 50 der unvergesslichsten Politikersätze, hast du so einen Spruch, so einen Slogan, irgendwas aus der Politik, wo du dabei warst, was dir sofort einfällt, wo du sagst, das war's?
Puh, mir würden tatsächlich eher so Sachen einfallen, die älter sind, gebe ich ehrlich zu. Ne? Also ich sag mal so, in Berlin, ich bin ein Berliner, tear down this wall, Ronald Reagan und so, das würde mir natürlich einfallen.
Okay, sehr gut. Also da merkt man natürlich, dass du in Ostdeutschland aufgewachsen bist.
In der Tat, mir würden jetzt auch tatsächlich ostdeutsche Politikersätze einfallen. Ne? Also
ja, ist doch gut. Da wir heute die erste Folge haben, verrate ich noch nicht, ob die sich platziert haben. Und es wird spannend, kann ich sagen. Also ich habe das Gefühl, von denen, die du genannt hast, könnten welche dabei sein. Aber ich würde sagen, in der ersten Folge erkläre ich kurz das Punktesystem, oder? Also es konnten 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte vergeben werden. Dadurch haben wir überhaupt so eine klare Platzierung zustande bekommen. Insgesamt haben die Leute Punkte für 59 Sprüche vergeben von den mehr als 100. Und wir machen aber nur die Top 50. Das heißt, einige haben die Top 50 knapp verpasst. Ich sage mal ein paar Beispiele. Entscheidend ist, was hinten rauskommt von Helmut Kohl. Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst, von Angela Merkel. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Die haben Punkte bekommen, aber nicht genug, um in die Top 50 zu kommen. Und jetzt ist es soweit, wir legen los mit Platz 50.
Platz 50.
Er lautet, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen. Wer hat's gesagt?
Oh, ich schwanke zwischen Schröder und Blüm oder sowas.
Ja, ist im Prinzip richtig. Christian Lindner,
als
18 Jahre alter Schüler in einem TV-Beitrag von 1997 bei der Deutschen Welle, die hatte so ein Jugendformat, was Stefan Halaschka gearbeitet hat, und als der dann bei Stern TV war, hat er sich daran erinnert und hat diesen Schnipsel ausgegraben.
Denn sie gehen noch zur Schule, sehen aber schon so aus wie die Titelblattmodels vom Manager-Magazin, und ich glaube, sie finden das auch richtig und gut so.
Ich bin Christian Lindner und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen.
Stand hat so formuliert, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen.
Da hatte Lindner so eine schöne, ich habe das Video vor Augen, so eine schöne, wie man das damals hatte in den, wann war das, wahrscheinlich 90er Jahren, so eine schöne Gelfrisur. Ja,
1997.
Und so eine Breitkrawatte.
War da sein Startup schon gescheitert oder war das danach oder davor?
Genau, in dem Beitrag ging es um das Startup, das er als Schüler gegründet hat. Er hat dann in dem Clip gesagt, ja, ich mache jetzt hier noch Abitur, aber ich sitze im Prinzip die Zeit nur ab, weil ich habe ja meine Firma schon gegründet. Genau.
Und war das Halaschka, der den Beitrag gemacht hat? Und der hat doch dann auch irgendwie erzählt, dass Linda kurzerhand, dass irgendwelche Mitschüler gekauft worden sind, um da zu cheeren, so, also so nach dem Motto, kommt mal alle dazu, jubelt mal einmal, es gibt nachher irgendwie einen Zehner. Also ihm war schon klar, dass man mit Geld eine Menge hinkriegen kann.
Mhm. Ja, genau. Aber wenn man keins hat, weiß er ja jetzt auch, ist es nicht so einfach. Ne?
Genau, also als er das gesagt hat, Probleme sind nur dornige Chancen, war er 18, da war er schon 4 Jahre in der FDP. Und hat in dem Beitrag die FDP als seine politische Heimat bezeichnet. Und ja, wir haben es ja schon vorweggenommen, die Firma ist dann gescheitert. Völlig unerklärlich, oder? Dass sich niemand gefunden hat, der sich von 18-jährigen Businesskonzepte irgendwie aufstellen lassen will. Aber er hat ja dann auch so eine große Karriere gemacht.
Und der Satz, den könnte er ja heute als Finanzminister eigentlich wieder rauskramen.
Und zu diesem schönen Spruch fällt auch noch Sarah Lee Heinrich was ein, der früheren Bundessprecherin der Grünen Jugend, die ja in ihrer Amtszeit auch durch einige steile Sätze aufgefallen ist. Inzwischen ist sie unter anderem als Publizistin tätig. Und hier ist das, was sie dazu sagt.
Wenn ich vor schwierigen Herausforderungen in meinem Leben stehe, versuche ich mich auch zu ermutigen und das Gute darin zu sehen. Damit habe ich kein Problem. Christian Lindner als Regierungsmitglied und Finanzminister ist aber dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass alle die gleichen Möglichkeiten für ein gutes Leben haben. Egal aus welchem Elternhaus sie kommen. Und da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Daran sollte er arbeiten. Denn Kalendersprüche bringen uns hier nicht weiter.
Platz 49.
Machen wir mal so rum. Ich sag mal, von wem er stammt. Und Christine, du tippst, welcher von seinen Aussprüchen es sein könnte. Er stammt von Joschka Fischer.
Das war ja quasi vor meiner Zeit.
Ja, richtig.
Mhm.
Deutlich vor deiner Zeit.
Mhm.
Es war noch in Bonn im Bundestag, als er es gesagt hat.
War ich da schon geboren?
1984. Mhm. 1984 war es. Musst du jetzt nicht verraten.
Ich würde mal sagen, sag mal.
Mit Verlaub, Herr Präsident. Sie sind ein Arschloch.
Ah, den kenne ich.
Es gibt keine Tonaufnahme davon, weil es war am Rande der Bundestagssitzung. Die löste sich schon so ein bisschen auf. Der Tumult ging darum. Zwei Grünen-Abgeordnete, Jürgen Rehns, einer der Mitgründer der Grünen, und Joschka Fischer, haben sich mit dem Bundestagspräsidenten von der CSU, Richard Stücklen, gestritten. Da ging es um die Flick-Affäre und die haben da unflätige Zwischenrufe gemacht. Und daraufhin hat der Stücklen sie des Saales verwiesen. Und daraufhin ist Fischer da aus der Haut gefahren. Und auf dem Weg nach draußen sozusagen hat er ihm das zugerufen. Deswegen gibt es davon keine Tonaufnahme. Und auch das Plenarprotokoll erhält den Ausruf nicht, weil die Sitzung da offiziell gerade unterbrochen war, damit sie rausgehen.
Ja, habe ich auch nicht gewusst. So. Aber ich finde, das ist ein total interessanter Hinweis, dass also Bundestagspräsidenten damals Leute des Saales verwiesen haben. Ehrlicherweise, das habe ich mir in der letzten Legislaturperiode häufiger mal gewünscht und hätte es auch sehr angemessen gefunden. Es gibt mal einen Ordnungsruf, im allerschlimmsten Fall mal ein Ordnungsgeld. Beatrice von Storch hat jetzt mal eins kassiert. Aber rausgeschmissen?
Also nicht so wirklich. Also ich glaube, es gab tatsächlich viele Ermahnungen, da habt ihr recht. Aber dass jemand gehen musste, ich glaube, das gab es vielleicht nur, wenn jemand irgendwie so ein T-Shirt anhatte, wo was drauf stand, was er nicht haben sollen. Ich glaube, solche Varianten. Ne? Ich glaube mich zu erinnern, dass es zumindest letztes Jahr, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, irgend so eine Statistik gab, dass so viel beleidigt wurde im Bundestag. Wie selten zuvor oder vielleicht auch noch nie, habe ich irgendwo gelesen.
Das wollte ich gerade fragen, was sagt ihr zu dem Tonfall? Also man sprach ja jetzt davon, dass mit Einzug der AfD die Sitten sich da so verschlechtert haben und der Tonfall sich so verschärft hat. Das ist von 1984. Ist es Kult? Viele ist ja so ein bisschen ein Kultspruch, oder?
Na gut, das kann man jetzt sehen, wie man das mit dem Knigge an sich hält. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von so unflätigen Ansagen, egal wo, sage ich ehrlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich unterhaltsam. Und wenn man mal so in Archive schaut, was ich ja auch ab und zu mal mache, wenn ich so Beiträge, was war vor 50 Jahren oder so machen muss und in die Fernseharchive dann gucke, da sind ja auch viele Sachen erhalten. Und da haben die schon auch in der Vergangenheit sich ganz schön beleidigt. Aber trotzdem, ich finde, es gefühlt hat es zugenommen. Und wenn ich das hier so sehe, also die Ordnungsrufe, mal schnell parallel gegoogelt, haben sich in der aktuellen Legislatur, und das war Stand letzten Herbst, schon mal verdoppelt im Vergleich zur vorigen Legislaturperiode. Kein gutes Zeichen.
Platz 48. Und da kommen wir jetzt in die Richtung, die wir am Anfang schon angedeutet haben. Christine, davon gibt es auch eine Tonaufnahme.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Walter Ulbricht. Auf der Pressekonferenz in Ostberlin vor etwa 500 Journalisten und Journalistinnen im Haus der Ministerien, übrigens das Haus, wo heute das Bundesfinanzministerium sitzt, und er auf die Frage, wie wollen Sie damit umgehen, dass Westberlin einen eigenen Status bekommt, wie aus heiterem Himmel geantwortet hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ja, ich gebe zu, bis heute auf eine gewisse Art und Weise ein Gänsehautsatz. Aber nicht im positiven Sinne, sondern im gruseligen Sinne. Weil wenn man auf der anderen Seite geboren ist, dann ist es natürlich immer noch unvorstellbar, was die damals gemacht haben und was das für Auswirkungen bis heute hat. Also ja, Walter Ulbricht ist für mich irgendwie echt eine dunkle Figur. Und das ist ein gruseliger Satz, weil es ist ja dann ganz anders gekommen. Zum Glück gibt es die Mauer nicht mehr, zumindest nicht in der Form. Aber wir reden ja jetzt natürlich im Jahr 24 wieder drüber, ob die Mauer halt irgendwie doch da ist. Und das beunruhigt mich schon, ja.
Und man muss sagen, es ist wirklich eine der berühmtesten Politikerlügen aller Zeiten, weil sie ja auch dann so kurz danach wirklich als das enttarnt wurde, was sie ist, nämlich eine Lüge, nämlich 2 Monate später haben die Werktätigen der DDR ja sehr wohl angefangen, eine Mauer zu errichten.
Es gibt tatsächlich einen Historikerstreit darüber oder eine Debatte, ob er gelogen hat oder nicht. Also ob er in dem Moment 2 Monate vorher schon wusste, dass geplant ist, quasi physisch Berlin abzuriegeln. Es gibt auch Historiker, die sagen, Ulbricht wollte ja am liebsten ganz Berlin der DDR zuschlagen. Der wollte ja diesen Drei-Mächte-Sektor da gar nicht, den freien Sektor, und hat eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gehofft, er kriegt es hin, sodass er vielleicht gar nicht gelogen hat, sondern dass man erst im Nachhinein sich das als Lüge rausgestellt hat. Aber das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr klären. Ich finde, das Interessante eigentlich auch in der PK ist ja wirklich, dass er so ein bisschen da, also die Frage war von dieser Frankfurter Rundschau-Journalistin, bedeutet die Bildung einer freien Stadt in Westberlin, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird, und sind Sie entschlossen, das auch mit allen Konsequenzen zu tun? Und darauf antwortet er, ich verstehe Ihre Frage so, dass es das Gerücht gibt, dass wir eine Mauer errichten wollen. Also so ein bisschen auch, als ob er sich verquatscht hat, ne?
Ja, und auch die Formulierung, ne? Niemand hat die Absicht. Was ist das denn bitte für eine Formulierung, ne? Wenn wir sagen, wir wollen keine Mauer machen, wir haben nicht vor, eine Mauer zu machen, aber niemand hat die Absicht.
Und interessant auch der Ort, ne, wo du gesagt hast, im heutigen Finanzministerium, was ja davor, vor der DDR-Zeit, das Reichsluftfahrtministerium war, der Nationalsozialisten von Hermann Göring. Also auch ein wirklich bewegtes Gebäude, in dem diverse politische Systeme und Regierungen Deutschlands und seiner Vorgängerstaaten ihre Sitze hatten.
Platz 47. Dieser Satz fiel im Jahr 2015, und zwar am 17. November, auf einer Pressekonferenz in Hannover. Und der Anlass dieser PK war, dass kurzfristig ein Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Holland in Hannover abgesagt wurde, wegen einer Terrorwarnung. Habt ihr eine Idee, wohin es geht?
Ja, das war doch diese Nummer mit, so nach dem Motto, wenn ich Ihnen da mehr zu sage, das würde Sie beunruhigen oder so.
Sehr gut, richtig.
Thomas de Maizière.
Was war der Gefährdungsgrund, warum Sie abgesagt haben? Was war der zeitliche Ablauf? Ich verstehe diese Fragen. Da verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Wahnsinn. Sehr gut. Also, liebe Hörer, die Frau Becker ist wirklich nicht eingeweiht. Ja, genau richtig. Thomas de Maizière, der damalige Bundesinnenminister, hat dann später gesagt, ja, war irgendwie ein bisschen verstolperter Satz, gibt er zu, aber ihm sei spontan einfach nichts Besseres eingefallen. Es ist ein bisschen der Satz, der von ihm hängen geblieben ist, ne? Ist auch irgendwie vielleicht bitter.
Ja, vor allen Dingen ist der Satz so ein schönes Paradoxon, was er da ja aufgebaut hat, ne? Also wenn du irgendwie Verunsicherung streuen willst, dann ja genau so. Du sagst, ein Teil dieser Antwort wird die Bevölkerung verunsichern und sagen, was? Also danke. Das ist ja so, als wenn du sagst, denken Sie jetzt nicht an einen rosanen Elefanten.
Ich kann ja mal sagen, das wären die Antworten gewesen. Also es gab zwei Terrorwarnungen an diesem Abend, hat er später dann gesagt. Ein erster Anschlag sollte laut den Erkenntnissen im Stadion stattfinden und ein zweiter kurz darauf im Hauptbahnhof von Hannover. Und offenbar wollte er eben, dass die Leute nicht in Panik geraten, sondern in Ruhe nach Hause gehen. Zehntausende Menschen seien am Bahnhof gewesen in dem Moment und da wollte eben erst warten, bis die Lage vorbei sei, hat er später gesagt.
Jetzt muss man zu seiner Ehrenrettung aber dazu sagen, wir müssen uns ein bisschen in die Lage, in die Zeit zurückversetzen und wir hatten wirklich ein paar Tage vorher in Paris die Bataclan-Anschläge und da war auch die deutsche Nationalmannschaft ja im Stade de France gegen Frankreich beteiligt und da gab es ja auch einen Shooter vor dem Spiel, also insofern waren wir ja ein ganzer Kontinent in so einer Alarmstimmung, sagen wir mal, und die Terrorgefahr war ja etwas, was damals, gerade was islamistische Anschläge angeht, allgegenwärtig war. Ne?
Stimmt natürlich, ja. Aber ich finde, es ist so ein Beispiel. Gefällt uns Journalisten und Journalistinnen natürlich nicht, aber manchmal ist es besser, dann einfach nichts zu sagen.
Platz 46.
Es ist auch ein Satz, von dem es keine Tonaufnahme gibt, den wir nicht einspielen können. Zumindest nicht so, wie er heute ins kollektive Bewusstsein geprägt ist. Er stammt von Willy Brandt, fiel 1989, nämlich soll gefallen sein, am 10. November 1989 und lautet: Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört.
Ja, und da sind wir natürlich wieder beim Ost-West-Thema. Klar, das ist jetzt sozusagen positiv besetzt, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ob der Satz sich so komplett erfüllt hat. Wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet. Und ich würde sagen, da ist ganz viel zusammengewachsen. Aber da sind halt auch jetzt wieder Gräben da und das macht mir schon große Sorge, gerade mit Blick jetzt auf die Wahlen in Ostdeutschland dieses Jahr. Ich bin da teilweise auch ein bisschen ratlos, weil ich auch so zwischen diesen Welten lebe. Ich lebe im Westen und im Osten und das ist schwierig. Ja.
Was ich mich so ein bisschen frage, das war doch damals eine Riesenemotion, oder? Und gerade die Ossis waren doch völlig begeistert von dieser, eben auch von dem Moment, wo solche Sätze fielen, wie jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Wie kann das jetzt alles weg sein? Das ist ja auch ein bisschen die Frage.
Es ist halt einfach lange her und es ist seitdem viel passiert und viel auch nicht passiert. Ich glaube, das ist einfach die Wahrheit. Und die Euphorie dieses ersten Momentes, die ist ja unbenommen. Und ich kann mich genau erinnern, ich war klein, aber was an diesem Abend war, als die Mauer sozusagen fiel, nicht genau der Abend des Satzes, aber sozusagen diese Momente damals.
Das war am nächsten Morgen, ja? Also der Brandsatz soll am nächsten Morgen gefallen sein.
Also ich kann mich vor allen Dingen noch an den Abend erinnern und ich kann mich an den Samstag danach erinnern, als wir dann zum ersten Mal mit unserem Trabi über die dann plötzlich grüne Grenze nach Bayern gefahren sind und die Leute am Straßenrand standen an der Autobahn. Es ging nur im Schritttempo vorwärts und die haben uns Orangen und Schokolade gegeben und so. Das war total abgefahren für mich als Kind. Das ist ein toller Moment gewesen, den werde ich auch immer irgendwie in meinem Herzen bewahren, aber jetzt ist er halt auch eingetrübt durch diese Jahre, die halt nicht dazu geführt haben, dass wir in jedem Fall alle näher aneinander gekommen sind und wo ich halt auch sehe, gerade jetzt in meiner Heimat, viele gebrochene Biografien, viele Menschen, die irgendwie verbittert sind. Klar, viel materieller Wohlstand, der gekommen ist, aber der macht das irgendwie nicht wett, dass Leute einfach Lebensenttäuschungen haben, die in so einem Ausmaß systemisch da sind, dass sie eben unzufrieden sind, dass sie Dinge tun, die politisch hochgradig zumindest diskutabel sind und da habe ich nicht so eine richtige Lösung im Moment.
Jetzt habe ich schon ganz oft angedeutet, ist der Satz nun so gefallen oder nicht, deswegen löse ich das mal schnell auf. Also Willy Brandt hat sich in die Richtung schon über die Jahrzehnte immer wieder geäußert, also dass man sich bemühen muss, damit das wieder zusammengefügt wird, was zusammengehört, hat er schon deutlich früher gesagt. Schon in den 60er Jahren gibt es Zitate, die in die Richtung gehen, Deutschland muss vereinigt werden, damit zusammengefügt wird, was zusammengehört, hat er schon 1964 gesagt, als regierender Bürgermeister von Berlin und über die Jahre immer wieder. Und das ist ihm offenbar an dem Morgen nach dem Mauerfall, dann als er nach Berlin gereist ist, von einem Reporter angesprochen worden ist, hat er sich in die Richtung geäußert, aber nicht so mit diesem klaren Satz. Den hat er dann später in einem Manuskript der Rede, die er am Abend vor dem Rathaus Schönenberg, wir kennen das, das war ja dieser berühmte Auftritt von Kohl und eben auch Brandt und Brandt hat dann eine sehr emotionale Rede gehalten, die ist später abgedruckt worden und da hat dann sein Sprecher diesen Satz schön sauber rein formuliert in das Manuskript. Und dann hat die SPD den später immer wieder plakatiert und er ist hier aufgetaucht. Der ganze Band, wo der abgedruckt wurde, ist danach benannt worden und so weiter. Aber deswegen gibt es, man kann sich die Leute, die das transkribiert haben, haben sich die ganze Rede angehört und gesagt, Moment mal.
Er hat es nicht gesagt. Okay, krass.
Er hat es nicht gesagt, sehr lustig.
Schreck.
Spricht Alex, muss ich sagen, für seinen Sprecher ein bisschen, dass er ein gutes Sprachgefühl hat, der Mann, weil ich finde den Satz, den Punkt würde ich gerne noch machen, ich hatte den ganz oben, ich finde den wunderschön, nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch, weil er ja dieses Zusammenwachsen, das hat ja was Prozessuales, ja, also was Prozesshaftes, das läuft ja, der sagt ja nicht, jetzt ist es fertig, sondern er sagt, es wächst jetzt und wenn man es jetzt überträgt auf, was weiß ich, eine Wundheilung oder so, das dauert ja auch sehr lange und hat sehr viele Folgeschmerzen, bis sowas wieder zusammenwächst. Insofern finde ich, ist es fast ein bisschen prophetisch, was er da, wie er den da geäußert hat oder auch nicht.
Aber also nicht, dass sich das irgendjemand fragt, aber ich wusste das alles schon vorher. Ich habe nämlich die Geschichte von dem Willy Brandt-Satz gelesen im zweiten Buch von Jana Hensel, Achtung Zone. Das war der Nachfolger von Zonenkinder. Also seitdem ist ja Jana die führende Ost-West-Expertin gewesen. Und sie hat später mal für den Deutschlandfunk gesagt, wie inzwischen ihre Meinung zu dem Willy Brandt-Satz ist.
Ich will ehrlich sein. Ich kann den Satz von Willy Brandt, nun wächst zusammen, was zusammengehört, nicht mehr hören. Er geht mir mittlerweile schlicht auf die Nerven. So richtig der Satz einst war, so hinderlich ist er heute. Natürlich gehören die Ost- und Westdeutschen längst zusammen. Gemeinsam mit den rund 25% der Menschen in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte bilden wir schon längst ein Land. Die Frage ist nicht mehr, ob wir zusammengehören oder nicht, ob wir ein Volk sind oder nicht, sondern auf welche Art und Weise wir in Zukunft zusammenleben wollen. So gewendet bildet der Satz von Willy Brandt plötzlich kein Dogma mehr, sondern er wird zu einem Möglichkeitsraum. Wie wollen Ost und West, Frauen und Männer, Menschen mit und ohne Einwanderungsbiografie also in Zukunft zusammenleben? Das ist die zentrale Frage. Wie bauen wir diese Gesellschaft um, dass in Zukunft wirklich gleiche Chancen auf Bildung, auf gesellschaftlichen Aufstieg, auf Wohlstand für alle gelten können?
Platz 45.
Das ist ein Satz, der in meiner Anwesenheit gefallen ist und dem ich deswegen wahrscheinlich so viele Punkte gegeben habe, dass er überhaupt so hoch platziert ist. Ich weiß nicht, ob dem jemand anderes noch viele Punkte gegeben hat.
Das war nämlich von Marie Antoinette. Sollen Sie doch Kuchen essen?
Yes.
Nein. Er stammt von Guido Westerwelle, damals FDP-Chef in der FDP-Zentrale, hier auch fußläufig zu erreichen. Und er lautet:
Es ist Deutschland hier.
What?
Und ich, erinnerst du dich?
Nee, überhaupt nicht.
Für mich ist, also viele erinnern sich, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, für mich ist er auch wirklich so ein geflügeltes Wort nach dem Motto, wenn sich irgendjemand nicht so verhält, wie man sich das von ihm erwartet, dann kann man sagen, also, es ist Deutschland hier.
Hat er nicht gesagt, wir sind ja hier
auch,
in Deutschland?
Auch, beides, ach so. Ja, das ist genau. Aha. Also, dann erkläre ich es für Christine mal kurz und für die HörerInnen. PK, nachdem die Bundestagswahl am Sonntag stattgefunden hat, am Montag FDP, Pressekonferenz, es gibt eine Mehrheit für Schwarz-Gelb. Es war das erklärte Ziel von Merkel und Westerwelle, eine schwarz-gelbe Koalition zu schaffen. Die ist geschafft. Man geht davon aus, dass er Außenminister wird, aber Koalitionsverhandlungen laufen. Da redet man noch nicht über Posten. Also wenn alle möglichen Fragen gestellt und ich war eben auch bei dieser PK damals ganz frisch in Berlin, also wir reden vom Jahr 2009, alle möglichen Fragen gestellt, die so aus ihm rauslocken wollen, welche Außenpolitik dann von ihm zu erwarten ist. Und dann meldet sich ein BBC-Reporter und sagt, könnten Sie bitte, also sagt auf Englisch, könnten Sie bitte die folgende Frage auf Englisch beantworten? Und da sagt Westerwelle,
wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist.
If I may ask in English and you could answer in German, is that okay?
Ich bitte Sie, das bei allem Verständnis dafür, aber
ich werde übersetzen.
Okay. So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.
Okay, wir werden übersetzen.
Fremdscham-Moment.
Na, wo er recht hat, hat er recht, sage ich nur.
Und das ist ihm dann selbst unangenehm geworden, sodass er dann auch hinterher schob, wir können uns gerne mal auf eine Tasse Tee verabreden und da reden wir natürlich sehr gerne in Englisch.
Oh Gott.
Das hat irgendwie noch
nice.
If you sit in a hole.
Ich glaube, der Hintergrund, das habe ich jetzt aber erst nochmal so richtig gemerkt, es hatte kurz vorher oder eine Weile vorher im Internet so ein Video gegeben, wo er sehr schlechtes Englisch gesprochen hat, über das sich alle möglichen Leute lustig gemacht haben. Gab es auch ein paar Zeitungsartikel drüber und ich glaube, das saß ihm wahrscheinlich noch in Knochen. Er hatte Angst, so wie Joschka Fischer auf seiner ersten Pressekonferenz als Außenminister, zu schlechtes Englisch zu sprechen. Mhm.
Aber das hat ihm trotzdem nachgehangen, die ganze Zeit als Außenminister. Ne? Da jedes Porträt fing immer damit an, dass er ja eigentlich auch gar kein Englisch kann und es, ja, also es war nicht gut. Und am Ende muss man auch sagen, Guido Westerwelle, finde ich, den Punkt, war wirklich der Innenpolitiker par excellence. Ja, das war wirklich der Mann, der sich auskannte mit diesen ganzen Finanzgeschichten, mit Innenpolitik und so, der eigentlich nie auf dem Außenfeld irgendwas zu tun oder reüssiert hatte und der dann in dem Moment des Triumphes irgendwie glaubt, er kann Genscher nachfolgen und dieses AA für sich schnappt. Und was für eine Fehlbesetzung, was für ein Fehler auf dem Job.
Ja, er endet als erster unbeliebter Außenminister im Prinzip. Ja. Ne? Und natürlich auch, weil er sich ständig zur Innenpolitik geäußert hatte, so hier spätrömische Dekadenz, da war er schon Außenminister. Ne? Immerhin hat Christian Lindner davon gelernt, wie wir vorhin in dem anderen Video ja gehört haben, war, glaube ich, Westerwelle sein wirklich großes Vorbild, ideologisch, also das ganze Neoliberale. Und er hat daraus gelernt und ist eben nicht Außenminister geworden, sondern Finanzminister.
Platz 44.
Und damit sind wir bei der Ampel und bei Platz 44. Es ist der erste Satz eines amtierenden Bundeskanzlers in unserer Top 50. Und es ist der erste Satz von Olaf Scholz. Er fiel beim G7-Gipfel im Juni 2022 im Schloss Elmau und besteht aus zwei Worten.
Ich weiß es.
Ja, Christine.
Schönen Dank.
Ja, fast. Schönen Dank für die Frage.
Könnte ich.
Ja, könnte ich. Und dann kommt er.
Das war's.
Genau.
Ach stimmt, also. Dieser, ja, ich erinnere mich, der war auch sehr hübsch. Da hat eine Journalistin, glaube ich, war sie von der Deutschen Welle oder von einem ausländischen Sender?
Ja, Deutsche Welle.
Eine Frage stellen wollen, tja, wozu war das? Wahrscheinlich schon irgendwas, Waffenlieferung Ukraine?
Ja, es ging um Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Ah, sorry, ja, er wollte es halt nicht beantworten und hat sie ziemlich abrupt abgefrühstückt. Das kam halt einfach in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Es wirkte halt schon relativ arrogant und abwatschend und das kam eigentlich nicht gut. Also nicht so sehr der eigentliche Satz, der war jetzt auch nicht so nett, aber die Art und Weise, wie er dann auch noch so ein bisschen dazu gegrinst hat, es kam echt nicht gut an.
Herr Bundeskanzler, die G7 haben bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
Ja. Könnte ich. Das war's.
Ich habe dann später gelesen, einige haben sich gefragt, wie das die arme Kollegin wo weggesteckt hat, so abgekanzelt zu werden vom Kanzler. Also habe ich sie einfach mal gefragt. Wir hören Rosalia Roman jetzt.
Das war definitiv ein typischer Scholz-Satz und das war schon damals allen klar. Was uns alle, glaube ich, nur überrascht hat, warum in diesem großen Forum, und ich glaube, darum ging es bei der Geschichte, warum das so groß als Thema wurde, was für mich auch eine riesen Überraschung war. Und für mich war das auch nicht so schlimm, wie das, glaube ich, nach außen rüberkam. Ich habe das ehrlich gesagt ganz sportlich und professionell genommen. Und das ist aber keine schlechte Erfahrung gewesen. Aber tatsächlich eine, die uns alle so ein bisschen, was Kommunikation angeht, nochmal nachdenklich gemacht hat. Und ich glaube auch einige Politiker vielleicht, oder ich hoffe das. Ich denke, bei der letzten Sommerkonferenz von Bundeskanzler Scholz hat man auch gesehen, dass er auch zwar seinen Stil behält, er antwortet immer gerne auch knapp und manchmal versucht er auch Witze zu machen, aber er versucht, glaube ich, jetzt tatsächlich dann auch zu antworten. Und ich habe auch Fragen gestellt und habe sie auch geantwortet bekommen. Also alles gut.
Platz 43.
Platz 43, wir blicken ins Ausland und wir hören mal rein.
The last few years have been the greatest privilege of my life. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Das war Boris Johnson am Ende seiner Abschiedsrede, seiner vorläufigen Abschiedsrede aus der Politik, auf jeden Fall als britischer Premierminister am 20. Juli 2022 im britischen Parlament. Und natürlich ist das ein Zitat vom Terminator. Hasta la vista, Baby, auf Deutsch, auf Wiedersehen. Und die Parteikollegen feiern ihn da mit tosendem Beifall. Und viele haben schon gedacht, was hat das zu bedeuten? Er verabschiedet sich mit Hasta la vista. Erinnert ihr euch dran?
Dunkel. Irgendwie Boris Johnson ist tatsächlich so ein bisschen weggerutscht, weil natürlich schon wieder so viele andere Premierminister da in UK waren. Aber bei dem weiß man ja tatsächlich nicht, ob der nochmal wiederkommt. Nachdem die Tories jetzt erstmal ihr Chaos perfekt gemacht haben, kann ja sein, dass so jemand auch wieder aufersteht. Ich frage mich tatsächlich bei den Briten auch immer nur, was sagt Larry dazu? Und insofern ist das eigentlich die zentrale Frage, hat Larry, nämlich die Katze in der Downing Street, den gemocht? Und was sagt sie eigentlich jetzt zur neuen Besetzung? Das treibt mich um. Den habe ich nämlich abonniert, auch auf X natürlich.
Ich hab da gar nicht so eine richtige Erinnerung dran.
Er ist ja aus dem Amt letzten Endes gedrängt worden nach diesem Corona-Skandal, diesem Party-Skandal.
Genau.
Ne?
Und genau. So. Und Partygate.
Aber im Moment des Abschieds haben sie ihn dann halt doch nochmal bejubelt. Zum Abschied hat er aufgezählt, was er alles hinbekommen hat. Und dann sagt er, hasta la vista, Baby. Ich fand's irgendwie witzig.
Er hätte natürlich genauso gut aufzählen können, was er alles in Klump gehauen und zerschossen hat in dieser Zeit. Und dann hätte der Terminator-Satz vielleicht auch noch besser gepasst.
Genau.
Platz 42.
Bill Clinton.
Oh.
Ja, du weißt schon, 1998. Ja. 26. Januar 1998.
Ja, ja, ich habe so eine gewisse Vorahnung.
Dann, du darfst raten.
Okay. Ja. It's the economy, stupid.
Nee, das war in seiner zweiten Amtszeit und das, wofür, woran du dich wirklich
erinnerst. Ach so, du meinst die Sexgeschichte. Okay, now we're talking.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Wer hat das so hoch gevotet?
Ich durfte ja nicht mit abstimmen, aber gut. Ja.
Ist immer ein bisschen traurig, wenn so ein Satz dann hängen bleibt.
Naja, es ist auch eine der großen Politikerlügen.
Ja, ja, das war ja auf jeden Fall. Er hat sich ja dann später so rausgeredet, dass er meinte, Oralsex ist nicht Sex.
Mhm.
Das lassen wir jetzt unkommentiert an der Stelle hier als politischer Podcast. Aber er hat Meineid damit begangen, stand im Raum. Und deswegen gab es ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, weil er das unter Eid ausgesagt hatte. Und dann genau fanden sich die Spermaflecken, die seiner DNA zuzuordnen waren, eingetrocknet auf einem, glaube ich, blauen Kleid von Monica Lewinsky.
Also too much information, sage ich da. Affäre. Too much information.
Genau, das war auch damals das Gefühl, glaube ich, der ganzen Welt. Das wurde ja in diesen Details ausgewalzt.
Die Details waren heftig und das ist ja tatsächlich was da sind die Amerikaner ja viel gnadenloser als wir. Bei uns gibt's dann ja immer noch so den Versuch, Intimsphären zu schützen und nicht die allerletzten Details rauszukramen. Wir haben es ja jetzt bei dem Trump-Prozess auch wieder gehabt, ne? Wo Stormy Daniels, also diese Erotikdarstellerin, wirklich en Detail irgendwie stundenlang erzählt, was da alles passiert ist hinter verschlossenen Türen. Und da
wenn man jetzt das angeekelte Gesicht von Christine Becker sehen könnte.
Man sitzt wirklich da und denkt, ich will das alles gar nicht so genau wissen.
Und letzter Punkt vielleicht noch zu Monica Lewinsky. In dem Buch von Benjamin von Stuttgart-Bach, in diesem MeToo-Roman, Noch wach, gibt es ja den Handlungsstrang, dass eine Hollywood-Schauspielerin sagt, Monica Lewinsky war Patient Zero. Muss man diese ganze Lewinsky-Affäre, Stichwort Machtmissbrauch, Machtgefälle, aus heutiger Sicht nach MeToo anders bewerten?
Ich glaube schon, ja. Wobei ich Patient Zero da totalen Quatsch finde, weil ich glaube, das gab es schon sehr viel früher. Da kannst du quasi die Jahrhunderte zurückgehen, aber auch einfach 20. Jahrhundert. Da gab es sicher sehr, sehr viele Fälle, wo gerade im Verhältnis zwischen Männern und Frauen solche Dinge passiert sind. Das ist nicht erst mit Monica Lewinsky irgendwie auch nicht erst in die Politik dann gekommen. Also wenn man sich mal anschaut, sicher in der Bonner Republik, es muss ja nicht immer nur um Sex gehen, Machtmissbrauch ist ja auch jenseits davon denkbar, wie da Frauen behandelt worden sind. Auf der DDR-Seite kann man genauso gucken. Also ich weiß nicht, definitiv ist es nicht nur Gossip gewesen, auch bei Lewinsky würde ich sagen, hochgradig problematisch. Ja,
also was eben aus heutiger Sicht sich verändert hat, damals hat man gesagt, es war einvernehmlich zwischen dem mächtigsten Mann der Welt und einer Praktikantin, war einvernehmlich, also können wir uns die ganze Zeit über sie lustig machen. Sie ist ja mehr verspottet worden als er letzten Endes. Heute würde man sagen, also der US-Präsident und eine Praktikantin, da ist automatisch ein Machtgefälle, da ist Einvernehmlichkeit nicht mehr das entscheidende Kriterium. Das ist ja die große Rammstein-Debatte. Ne?
Ja, definitiv. Aber ich finde, es ist trotzdem nicht gelöst. Und ich würde schon sagen, dass es Opfer immer noch sehr schwer haben, auch wenn der Diskurs sich weiterentwickelt hat.
Platz 41.
So, nach diesem Downer jetzt mal was Positives. Unser letzter Platz in dieser Top 50 kommt von Horst Seehofer. Er könnte aber von jedem anderen bayerischen Ministerpräsidenten stammen, auch von Markus Söder. Und der Satz lautet:
Bayern ist die Vorstufe zum Paradies.
Ja, das hat er gesagt, natürlich am politischen Aschermittwoch, aber das hat er danach auch immer wieder in irgendwelchen Interviews gesagt. Und ich glaube, das ist Einstellungsvoraussetzung für einen bayerischen Ministerpräsidenten, das so zu sehen, oder?
Wer in diesem Büro votet diesen Quatschsatz auf 41? Wirklich.
Das habe ich mich jetzt aber auch gerade gefragt. Also zumindest hier haben wir so Sachsen im Podcast und dann sowas.
Das sind die Seehofer-Fans, glaube ich.
Ja. Na, das ist zumindest, kann man sagen, das ist nicht der dümmste Satz, der auf einem politischen Aschermittwoch gesagt worden ist in den letzten Jahren.
Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass wir jetzt in diesen ersten 10 Platzierungen schon so viele Lügen haben. Ne? Das fällt mir jetzt gerade mal auf.
Touché. Ich glaube, er ist so hoch platziert, weil Biermöseblossen da ein Lied draus gemacht haben. Und mit dem verabschieden wir uns, liebe Hörer, aus der ersten Folge unserer Top 50. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Mitraten, fürs Zuhören, fürs nächste Woche wiederkommen. Und wir sagen noch mehr Dank fürs Mitmachen an Christine Becker.
Sehr gerne. Immer wieder.
Danke dir.
Wann's den Himmel sagt er, wo ist Kämer, sagt er, muss nach Bayern, sagt er, eine Kämer, sagt er. Weil Bayern sagt er, is is gewiss, sagt er, ist die Vorstufe zum Paradies. Bayern ist das Land, wo Milch und Honig frisst, sagt er, in die Bam, sagt er, wachsend wirst, sagt er, und das Bier wächst in der Holledau, sagt er, und der Himmel, der ist weiß und blau. Hola, huja, huja.
Bayern ist was Außerordentliches, was Besonderes. Bayern ist eine Weltmarke. Bayern ist ein Premiumland. Und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Das bestreiten mittlerweile nicht einmal die Vertreter der katholischen Kirche.